Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch, dem mehrfach ausgezeichneten Marketing-Experten. Für alle, die nicht irgendwelche, sondern die richtigen Marketing-Entscheidungen treffen wollen.
Welcome back zu Kein Erfolg ist eine Absicht, dein Podcast rund ums Marketing und Unternehmertum mit mir, deinem Marketing-Experten Markus Mensch. Und heute mit im Studio ist die liebe Corinna. Sie ist die Expertin rund um Datenschutz. Aber was sie macht und wieso, weshalb, warum, das soll ich uns einfach mal kurz selbst erzählen. Corinna, grüß dich, schön, dass du da bist.
Hallo Markus, schön, dass ich da sein darf bei dir.
Du bist ja, ich habe dich schon angekündigt, die Expertin zum Datenschutz, aber du bist ja viel mehr als das. Du bist ja eigentlich diejenige, die wirklich die Unternehmen rettet. Erzähl doch mal, wie du das machst und warum und seit wann und weswegen.
Ja, also ich nenne mich ja die gute Fee der DSGVO mit dem Erste-Hilfe-Koffer. Warum? Ich bin seit 1991 jetzt schon im Bereich IT-Sicherheit und Datensicherheit tätig, auch schon so lange selbstständig. Und für mich waren immer die Kleinen im Fokus. Also ich habe überwiegend auch in meiner IT-Tätigkeit kleine Firmen gehabt, Handwerker gehabt, Einzelunternehmer gehabt. Das war immer schon mein Schwerpunkt. Und zum Thema Datenschutz für Kleine bin ich dann eben genau aus diesem Grunde gekommen, weil mir klar geworden ist, 2018 mit der Einführung der DSGVO, dass die großen Firmen, die brauchen alle einen Datenschutzbeauftragten. Das brauchen Gott sei Dank die Kleinen nicht, aber sie müssen den Datenschutz trotzdem umsetzen. Und da war für mich die Frage, wie können das die Kleinen überhaupt? Wie schaffen die das? Das sind ja Laien, die kennen sich da nicht aus. Und da habe ich eben meinen DSGVO Erste-Hilfe-Koffer konzipiert und entwickelt und mache innerhalb von 4 Stunden online mit den Kleinen den Datenschutz gemeinsam und baue da gerade eine Marke auf.
Sehr cool. Wobei aufbauen ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Ich möchte behaupten, dass du schon in der Marke bist.
Ich hoffe es.
Du warst ja auch beim Social Media Workshop, dem 2-Tage-Workshop von mir, Schluss mit den Ratespielchen. Jetzt erzähl mal, warum hast du dich entschieden, diesen Workshop überhaupt zu besuchen?
Naja, ich habe mal nachgeguckt. Wir zwei hatten, glaube ich, vor 4 Jahren unser erstes Gespräch. Da haben wir uns mal kennengelernt und da warst du auch noch ein bisschen anders aufgestellt. Und ich habe dich immer wieder im Fokus gehabt. Ich habe dich immer wieder so beobachtet, was du so treibst. Und dann haben wir uns im Juni ja in Berlin auf der Konferenz getroffen, wo ich auch auf dem Vortrag von dir war. Und da hast du mich gefesselt, weil so viele, die so Marketingberatung im Social Media machen, die fangen dann an, du musst LinkedIn nutzen, du musst es so nutzen, du musst es so nutzen und du hast einen ganz anderen Ansatz gehabt. Und das war das, wo ich total neugierig war und wissen wollte, wie macht er das?
Sehr cool, danke, danke. Ja, damals anders aufgestellt. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt damals, wo ich das Projekt von einem Hotelkonzern mitbetreut. Genau, genau. Für die, die es nicht wissen, ich betreue unter anderem auch Hotels und es war damals ein Projekt, wo ein Umbau geplant gewesen war. Es war vor der Pandemie und dort war ich sehr, sehr zeitintensiv involviert, sodass ich eigentlich gar keine Promotion oder mehr Marketing für mich als Personenmarke machen konnte. Und da haben wir uns kennengelernt. Genau, cool. Solange die Zeit vergeht, gell, was alles dazwischen lag in den Jahren.
Das ist schon Wahnsinn, ja, was da passiert.
Krass, gell? Also das ist heftig. Warst du mit dem Workshop 2 Tage online mit dabei? Was war denn so dein größtes Learning aus diesen 2 Tagen?
Oh, das größte Learning. Ich habe viel eigentlich herausgenommen. Was so das Wichtigste war tatsächlich, dass ich eine Strategie brauche, dass es gar nicht darauf ankommt, was für eine Plattform ich bespiele. Das hast du ja gar nicht gesagt, dass man jetzt die Plattform profilieren soll oder nicht, sondern dass ich eine Strategie über alle Plattformen brauche und dass es eigentlich relativ einfach ist, so eine Strategie zu entwickeln. Da hast du ja auch Hilfsmittel beigegeben und was ich absolut cool fand, dass du innerhalb von den 2 Tagen für jeden aus dem Ärmel eine spezielle Strategie geschüttelt hast, wo ich sagen musste, cool, also einfach genial.
Vielen Dank. Jetzt mal unter uns Klosterschwestern. Social Media und Datenschutz. Wie kann man das kombinieren? Das ist ja, denke ich mal, nicht nur für dich als Anbieter, sondern auch für deine Kunden sicherlich eine ganz heiße Nummer.
Naja, es kommt immer darauf an, wie nutzt man es. Ne? Also das Thema ist natürlich, Datenschutz geht ja immer um personenbezogene Daten, dass man einen Menschen identifizieren kann. Wenn ich selber Social Media für mich einfach nutze, um meine Marke darzustellen, um irgendwelche Marketing-Werbeaktionen zu fahren, dann ist das noch relativ unkritisch. Was viele natürlich nicht bedenken, ist, dass man auch in seinen Social Media Accounts ein Impressum haben muss oder zumindest einen Link zum Impressum haben muss, dass man auf seine Datenschutzhinweise hinweisen muss. Also das muss auch sein. Und wenn ich dann natürlich irgendwas poste oder ähnliches, wo andere mit drauf sind, dann brauche ich natürlich deren Einverständnis, dass ich das machen darf. Das ist auch klar. Aber ansonsten, mal ganz ehrlich, wer kann heutzutage auf Social Media im Marketing verzichten? Also
Du
es
sagst
ist,
es.
und ich sehe Datenschutz auch ein bisschen pragmatisch. Ich muss immer abwägen. Weißt, was will ich erreichen? Womit kann ich es erreichen? Ich sollte natürlich jetzt nicht, was weiß ich nicht, meine kompletten Kundenlisten unverschlüsselt irgendwo in eine öffentliche Cloud packen oder ähnliches. So ein Blödsinn sollte ich natürlich nicht tun. Aber im Marketingbereich, ja, man muss schauen, was nutze ich wie. Und es gibt da Spielregeln, aber es gibt auch viele Spielregeln, wo ich trotzdem im Social Media aktiv sein kann.
Jetzt eine Frage mal so im Markt hinein. Wie lange gibt es jetzt die DSGVO-Pflicht schon?
Also die DSGVO gibt es seit dem 25. Mai 2018, und dann denken viele, oh, seitdem muss man so viel tun. Ich muss das ein bisschen revidieren, weil wir hatten schon Jahrzehnte vorher unser Bundesdatenschutzgesetz, und da steht in der DSGVO sind 80% alte Hüte drin, die man vorher schon hätte machen müssen, die aber keiner getan hat. Na? Also es ist nicht so viel Neues. Das Problem ist nur, die Bußgelder sind massiv gestiegen. Also der Bußgeldrahmen ist massiv gestiegen, und dann tut's weh.
Jetzt bist du ja viel mit Unternehmern unterwegs oder mit Solo-Selbstständigen ja auch. Wie ist es denn so? Wie sind die denn momentan aufgestellt? Wenn du jetzt reinkommst, wie viel Prozent von dem, was sie sollten, machen die meisten? Zum Durchschnitt natürlich. Gibt ja immer welche Ausreißer oben, unten.
Das ist eine sehr gute Frage. Also, wo fange ich an? Also ich stelle tatsächlich fest, dass 70% der Webseiten, also Cookie-Banner, Datenschutzerklärung, auch wenn sie von einer Webagentur gemacht wurden, nicht rechtens sind. Also das ist schon mal das Erste, was ich feststelle. Dann die Dokumentation, die man machen muss, wie das Erstellen eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, die Checkliste der technisch-organisatorischen Maßnahmen, hat keiner. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich immer ganz frisch anfange. Dann die Vereinbarung mit Mitarbeitern zum Arbeitsvertrag dazu, brauche ich mindestens 2 bis 3 Dokumente, hat auch kaum einer. Also das bedeutet, im Endeffekt fehlt den kleinen, auch Handwerksbetrieben, Solounternehmern, ich würde sagen, 70% dessen, was sie eigentlich tun müssen.
Und was ist der größte und der fatalste Fehler von all denen, diese Sachen, die sie nicht haben? Was ist das, was ja am Ende des Tages dann vielleicht Worst Case am teuersten kommt?
Es kommt immer ganz darauf an, was Sie umsetzen. Aber was natürlich ist, wenn, also sagen wir es mal so, die Aufsichtsbehörde wird jetzt nicht auf die Idee kommen, einen kleinen Berater mal aus Langeweile zu prüfen. Da haben die gar nicht die Manpower zu. Aber die Beschwerdezahlen steigen. Das heißt, wenn sich ein Kunde beschwert oder ähnliches, dann kommt die Aufsichtsbehörde natürlich und will Dinge sehen. Was am fatalsten ist, ist natürlich, wenn zum Beispiel Vereinbarungen mit Mitarbeitern fehlen, weil die kriegst du rückwirkend nicht unterschrieben. Also kein Mitarbeiter unterschreibt dir für Jahre zurück irgendeine Vereinbarung, und damit sieht die Aufsichtsbehörde, da ist vorher nichts passiert. Und das Thema, wenn du mit externen Dienstleistern zusammenarbeitest, also externe Tools oder ähnliches, musst du mit denen möglichst auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag haben. Und das kriegst du auch nicht rückwirkend geschlossen. Also all das, wo ich eben nach außen eine Wirkung habe, wo andere dran beteiligt sind, wo ich Unterschriften vorlegen muss, das fehlt mir, das kriege ich auch nicht geheilt.
Ja. Jetzt, wenn jetzt mal so, ich springe heute ein bisschen hin und her, weil ich bin tatsächlich auch einfach neugierig. Das heißt, die uns heute zuhören, die müssen einfach klarkommen damit. Gehen wir nochmal zurück zum Thema Marketing. Was hast du denn eigentlich schon alles im Marketing eigentlich da gemacht? Und meine Marke hast du ja aufgebaut. Ich sehe, diese Marke ist ja auch eingetragen. Was hat du Personenmarke ja auch gemacht? Ich meine, die meisten kennen dich im Unternehmertum. Was hast du alles gemacht, um dahin zu kommen, wo du heute bist? Und vielleicht auch schon eine kleine Vorschau auf das, was hast du vor, was vielleicht noch nicht so sichtbar ist. Vielleicht hast du so ein paar Sneak Peeks für uns.
Ja, Markenaufbau ist ja immer wichtig, wie du schon sagst, eine Marke aufzubauen, an die man sich erinnert. Und ich meine, du siehst ja in meinem, sehen jetzt die Podcast-Hörer nicht, aber du siehst in meinem Hintergrund natürlich meinen DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer. Das ist schon mal das erste, etwas zu haben, was wirklich einprägsam ist. Und ich bin über unser Unternehmernetzwerk natürlich dabei, die Marke bekannt zu machen. Dann Social-Media-Kanäle, also ich nutze LinkedIn, ich nutze Facebook, ich nutze Insta jetzt neu, TikTok ganz neu. Podcast habe ich im Mai mit angefangen, Podcast zum Thema Datenschutz, im Ohr heißt der. Und mache da auch YouTube-Videos zu, Blog schreibe ich, also tatsächlich, um alle Medien irgendwo aufzunehmen. Ja, wo will ich hin? Mein Wunsch wäre es tatsächlich, weil mein Ziel ist, es gibt keinen anderen, der sich ausschließlich im Marketing auf die Kleinen fokussiert und der auch dieses Paket anbietet im Datenschutz 4 Stunden und du hast es umgesetzt. Da bin ich mit meinen Franchise-Partnern die einzige in Deutschland und Österreich. Mein Ziel ist, in Funk und Fernsehen zu kommen, um das bekannt zu machen, weil die vielen Kleinen wissen gar nicht, dass sie einen Bedarf haben. Also dieses Bedarf wecken. Das ist noch ein Ziel von mir.
Hast du da schon irgendwelche Schritte, die du vielleicht schon gerade angehst oder die du dich am besten auf diesem Weg vorbereitest?
Also ich habe auch über unser Unternehmernetzwerk schon ein paar Kontakte gemacht mit Redakteuren, die eben im Funk und Fernsehen unterwegs sind und bin da schon dabei, erste Gespräche zu führen. Da ich das aber erst seit ein paar Wochen jetzt profiliere, bin ich da noch ziemlich am Anfang. Aber da soll die Reise hingehen.
Du hast gerade erzählt, dass du die ganzen Plattformen ja schon gespielst. Was sind die Plattformen, wo du dich am schwersten tust und was sind die, die dir am leichtesten fallen?
Also am schwersten tue ich mich tatsächlich mit TikTok, weil ich habe das Ganze noch nicht so ganz begriffen, was da eigentlich passiert. Das ist tatsächlich so das Thema. Also am längsten bin ich tatsächlich im Facebook unterwegs. Also Facebook bin ich jetzt seit 13 Jahren unterwegs, wobei ich festgestellt habe, Facebook kippt vom Marketing so langsam hinten runter. Es ist dann so eher LinkedIn, was stärker wird und eben auch Insta oder so, wo die Leute anscheinend vermehrt sich jetzt drum. Das ist auch immer spannend, mal, das brauche ich dir ja nicht erzählen, wie sich das verändert. Ne? Früher war Xing ist tot. Also ich habe da zwar noch ein Konto, aber Xing ist marketingmäßig tot in dem Fall. Also, dass man auch immer diese Entwicklung irgendwo mitkriegt und guckt, wo macht man jetzt am besten was?
Ja, also Xing, muss ich zugeben, habe ich mich ja abgemeldet vor, ich glaube, 2 Jahren. Ich war bei Xing sehr erfolgreich, hatte richtig große Gruppen auch, habe sogar eine Xing-Gruppe mal verkauft. Das heißt, ich habe Xing tatsächlich damals als Haupttool genutzt, um Umsatz zu machen und nicht schlecht, muss ich zugeben. Und als dann die Sanne Bertelsmann-Gruppe verkauft worden ist, ging es ja wirklich bergab. Also es war ja mit jedem Update wurde es ja noch schlimmer. Also man wollte LinkedIn kopieren und ich dachte mir so, warum? Also es ist doch gut, wenn man was Unterschiedliches hat. Und ich muss aber zugeben, ich bin überhaupt kein Freund von LinkedIn. Ich weiß nicht warum. Viele Kollegen von mir feiern LinkedIn voll und nutzen das auch tatsächlich für die Akquise, aber ich komme da nicht rein und mich ätzt es auch an, dass mich da jeder anschreibt, um mir irgendwas zu verkaufen. Es ist übel. Also ich muss zugeben, ich komme mit LinkedIn überhaupt nicht in Berührung und mir werden auch immer nur Leute vorgespielt, die beweisen müssen, was für tolle Experten sie sind, indem sie 1,5-seitige Artikel veröffentlichen und meine Pinnwand immer voll scrollen. Also ich weiß nicht, wieso deine Erfahrung mit LinkedIn? Außer dann natürlich, dass man sich vernetzen kann, was natürlich sicherlich gut ist, weil es eine andere Ebene ist als jetzt zum Beispiel Facebook oder Instagram, ist ja doch viel privater. Aber hast du das Gefühl, dass das LinkedIn Kosten Nutzen rechtfertigen, also Aufwand und Nutzen?
Was bei LinkedIn, wo ich dir recht geben muss, ist natürlich das Thema gerade im Marketingbereich, sei es SEO, Online-Marketing, also was du da im Messenger-Bereich an Ansprachen kriegst, ist eine Katastrophe. Und ich schreibe immer schon, wenn sich jemand mit mir vernetzen will, immer habe ich schon Standardspruch, ich vernetze mich gerne mit dir, aber bitte unterlasse Werbung über PN, weil dann fliegst du sofort wieder raus. Also weil das nervt mich echt. Also das ist auch ein Thema. Ich stelle fest, dass tatsächlich meine Posts im LinkedIn stärker gelesen werden wie im Facebook. Also das ist etwas, was ich tatsächlich feststelle, dass ich da mehr Follower auch habe, die da eher sozusagen drauf reagieren. Was im LinkedIn natürlich ist, und das habe ich auch jetzt erst über Datenschutz rausgekriegt, weil wir haben uns mit Datenschützern mal geguckt, wie ist denn das, wenn größere Firmen sind mit Rollen und Rechte? Also es darf ja nicht einer sämtliche Accounts haben, sondern wenn du mehrere Mitarbeiter hast, dann müssen die ja möglichst einen eigenen Account haben. Und das kannst du auf der Unternehmerseite von LinkedIn zwar machen, aber nicht auf der privaten Seite von LinkedIn. Aber LinkedIn profiliert die private Seite. Die Reichweite wird wesentlich höher ausgespielt als die Unternehmensseite. Also deshalb macht es eigentlich keinen Sinn, eine Unternehmensseite zu bespielen in LinkedIn, sondern nur die private Seite. Und das sind so Sachen, die muss man natürlich wissen, um zu wissen, wie reagiere ich da drauf und wie agiere ich damit.
Ja, also das Problem haben wir tatsächlich bei Facebook auch, dass natürlich die Fanseiten deutlich weniger Reichweite bekommen. Klar, weil natürlich Facebook damit auch, also Meta besser gesagt, hat, die Werbeeinnahmen haben will. Und wir haben ja auch so eine Faustregel, ab wann man eben eine Fanseite bespielt und bis wann man mit dem Privatprofil noch arbeitet. Und klar muss man eine Fanseite aufbauen, gerade später, wenn es dann mal um bezahlte Reichweite geht. In Retargetierung empfehle ich das ja auf jeden Fall. Ist es wichtig, eben eine Fanpage zu haben. Aber unterm Strich muss ich auch sagen, ich habe heute noch mein Instagram-Profil, ist offiziell immer noch kein Business-Account. Warum? Weil es halt einfach tatsächlich als Privatperson und ich sehe mich immer noch als Privatperson, auch wenn ich eine Personenmarke bin, tatsächlich mehr Reichweite habe und auch durch viel mehr Tools habe. Die neuen Tools, die ja Instagram und Co. ausspielt, werden in der Regel im ersten Privatprofilen ausgespielt, bis sie dann später im Business läuft. Jetzt kannst du auch messen, wie viel Umsatz du über LinkedIn gewonnen hast? Gibt es sowas?
Also habe ich tatsächlich in der Form noch nicht gemacht. Also es müsste man bestimmt mal, also ich habe keine, also ich biete keine Direktbuchungen an. Also es ist nicht so, dass ich irgendeinen Shop habe, wo jemand drauf geht und sagt, ich kaufe das jetzt. Darum kann ich das schlecht sagen. Und ich habe ja auch meine Franchise-Partner, die dann eventuell auch gebucht werden. Da müsste ich mal eine Rundumfrage sozusagen machen. Kann ich dir echt nicht sagen, gefühlsmäßig muss ich sagen, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass eher LinkedIn bei mir stärker ist. Wobei es kommt, glaube ich, auch immer auf das Produkt drauf an, was du hast. Ob jetzt Insta oder TikTok. Ich tue mich tatsächlich schwer noch, aber es ist vielleicht auch eine Glaubensfrage. Deshalb habe ich ja auch das nächste Seminar im November bei dir nochmal gebucht, um da nochmal tiefer reinzugehen. Ich tue mich schwer im Datenschutz jetzt irgendwelche Videos aufzunehmen oder etwas, was ich dann in TikTok oder so ausspielen kann. Weil das müsste ich immer mit mir selber als Person machen. Ich möchte aber so ein bisschen von der Personenmarke wegkommen, um auch meine Franchise-Partner ein bisschen zu profilieren und die in den Vordergrund zu bringen. Und das ist etwas, wo ich mich noch ein bisschen schwer tue im Moment, wie ich das am besten mache.
Du kannst theoretisch auch mit Faces arbeiten. Das heißt tatsächlich, du nimmst dir ein Model, in Anführungszeichen. Vielleicht gibt es ja jemanden im Umfeld, der gut reden und gut sprechen kann. Gut aussieht und reden, so wollte ich sagen. Nicht gut sprechen. Und dann kannst du den zum Beispiel fragen. Das machen wir zum Beispiel im Consulting, wenn wir Kunden betreuen und deren Instagram- oder TikTok-Accounts befüllen müssen und die selbst aber weder Zeit noch überhaupt die Lust haben, sowas zu machen. Und dann benutzen wir einfach so Markenbotschafter, die dauerhaft immer diesen Account überhaben, die zur Zielgruppe passen natürlich. Also das heißt, man überlegt ganz klar, wer ist die Zielgruppe, dann männlich, weiblich, Alter, Optik, spielt da natürlich eine Rolle, um dann das richtige Face zu finden. Und dann tut man einfach mit denen mit Skripten arbeiten. Das heißt, man arbeitet da Skripte aus, legt ihnen das Blatt Papier und sagt, liest das vor. Und dann funktioniert es tatsächlich auch sehr gut. Und ich sage jetzt mal, wenn es jetzt jemand ist, der es nicht hochprofessionell macht, ist es auch kostentechnisch super überschaubar, weil du halt auch mit einem Drehtag locker 30 Videos aufnehmen kannst und je nach Strategie hält es schon mal 3 Monate. Also ist es auch ein Kostenrahmen, der sehr empfehlenswert ist tatsächlich, weil du halt auch das Ganze durch die Content-Recycling-Strategie auch wieder sehr, sehr gut überall nutzen kannst. Also
Guter
kann ich.
Ansatz.
Ja, kann ich gerne mitgeben. Also ich habe das oft, wenn wir Kunden betreuen oder auch Konzerne meistens, wo es ja nicht wirklich einen Ansprechpartner gibt, wo man auch natürlich Bildrechte technisch sich auch von Mitarbeitern lösen möchte, weil wenn Mitarbeiter gehen, dann fängt das Theater an, dass man die Sachen dann nicht mehr hernehmen darf, auch wenn man natürlich die ganzen rechtlichen Geschichten abgefrühstückt hat, aber das ist ein Riesentheater, dass die Mitarbeiter das nicht mehr wollen. Und dann kann man sich davon lösen, dass man von Haus aus einfach Menschen einsetzt, die losgelöst vom Unternehmen sind und dann sind die Bildrechte abgegeben, gibt es keine Diskussion und fertig, macht das Leben oft viel leichter.
Definitiv.
Thema Social Media, LinkedIn, haben wir so ein bisschen durch. Was ist denn so allgemein marketingtechnisch bei dem, was du so draußen auch siehst, bei den Unternehmen? Was ist gerade so der Fokus? Du bist ja auch mit vielen Unternehmern unterwegs. Was ist gerade so der Fokus, wo die meisten sich drauf stürzen? Was für ein Marketing-Tool glaubst du, ist gerade momentan super on vogue?
Also tatsächlich, ich weiß, dass du da kein Freund von bist. Das hast du ja auch in deinem Workshop gesagt. Also ich habe so das Gefühl, dass alle im Moment tatsächlich LinkedIn hypen, dass
Ja.
sich da alle drin rumtreiben und sagen, da musst du drin sein, da musst du so und so machen, sonst hast du gar keine Chance. Und ich glaube, man braucht einen Cocktail. Ich glaube, man braucht einen Cocktail aus vielen Dingen, weil nicht jeder in LinkedIn ist. Und darum habe ich auch mehrere Bereiche, wo ich drin rumspringe.
Macht auch Sinn. Also, um Gottes Willen, ich gebe LinkedIn auf jeden Fall die Daseinsberechtigung und das soll auch jeder machen. Macht auch Sinn. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass TikTok, wo auch viele sagen, nee, TikTok ist überhaupt kein Tool, ich ein sehr gutes Tool finde, weil einem Reichweite tatsächlich geschenkt wird. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Social Media Revolution auch die YouTube Masterclass, wo wir auch verschiedene Strategien angehen, wie man nicht nur auf Reichweite baut, sondern tatsächlich auch auf die Zielgruppe. Und ich muss zugeben, jede Plattform hat so seine Vor- und Nachteile. Also ich erkenne den Vorteil von LinkedIn voll an. Ich bin da einfach viel zu spät eingestiegen und werde mit dieser Plattform einfach nicht mehr warm. Und ich kenne so wenig gute Erfolgsgeschichten. Deswegen frage ich auch immer jeden, weil ich natürlich mich auch irgendwo so ein kleines bisschen motivieren will. Aber wenn ich mich dann mit LinkedIn-Experten unterhalte, die sagen, ja, ich mache irgendwie meine 50 bis 100.000 Euro Monatsumsatz über LinkedIn, dann sage ich, okay, gut, klingt ja alles gut. Und dann frage ich ja, wie viel Zeit investierst du? Und dann denke ich mir so, oh, alter Schwede. Also, das ist mir tatsächlich dann doch too much. Also, wenn ich mir vorstelle, dass es dann wirklich Leute gibt, die sagen, ja gut, 1 bis 2 Stunden am Tag sollte man für LinkedIn investieren, dann bin ich raus. Also die meisten wissen ja, die mich hier zuhören, ich arbeite nur 2,5 Tage die Woche. So, wenn ich jetzt noch 2 Stunden die Woche am Tag mit LinkedIn arbeiten müsste, bräuchte ich einen Arbeitstag in der Woche nur für LinkedIn, dann bin ich raus. Als Recycling-Tool, yes, of course. So bei TikTok das Gleiche. Es gibt auch Kollegen, die sagen, ja, TikTok ist das Nonplusultra. Ich weiß nicht so recht. Also TikTok ist gut. Wir machen auch tatsächlich gute Umsätze über TikTok. Aber es ist jetzt nicht die Plattform, wo ich jetzt sagen würde, die würde ich jetzt eintauschen. Ich muss immer noch sagen, Instagram und Facebook sind die umsatzstärksten neben dem Podcast. Also das ist tatsächlich die Erkenntnis, die wir haben, bei Facebook, und bei Instagram, dieser direkte Kontakt mit dem User, dieser direkte Austausch sorgt einfach noch für den besten Umsatz. Und Podcast ist einfach die Hochwertigkeit. Also bin ich auch so unter den Podcast-Hörern. Erstmal Dankeschön. Denn die entscheiden sich tatsächlich immer für eine umfänglichere Beratung als jetzt die klassischen Social-Media-Konsumenten, die meistens mit was Kleinem anfangen. Da siehst du einfach schon mal den Umsatzunterschied. Also Tipp auch von mir. Nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für dich, Kunde, ganz wichtig, Umsatz tracken. Also wir wissen von jedem Kunden, woher er kommt. Wir wissen von jedem Kunden, wie viel Umsatz er macht. Und wir können dann am Jahresende auch exakt sehen, welche Plattform, welches Tool, welche Marketingstrategie welchen Umsatz gebracht hat. Also super, super wichtig. Trackt das bitte alle auch, wo ihr zuhört. Das ist so. Also aufgrund dessen investieren wir dann auch. Also jetzt mittlerweile zum Beispiel Podcast haben wir gemerkt, habt ist einfach super wichtiges Tool geworden. Also haben wir jetzt ein Podcast-Studio hier in Dubai, wo wir einfach alles ordentlich machen, nicht mehr so zwischen Tür und Angel mit dem Handy aufgenommen, sondern vielleicht ein bisschen hochwertiger. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel bei TikTok, haben wir gemerkt, habt, okay, klar, viel Reichweite, viel Kontakte, Umsatz nicht ganz so hoch, fahren wir ein bisschen den Aufwand runter, machen wir eher Basic-Themen. Und so kann man dann auch so ein bisschen auch entscheiden, gerade was die Produktionskosten angeht.
Also ich mache ja im Moment bezahlte Werbekampagnen noch gar nicht. Ich versuche rein über Content irgendwo mein Marketing aufzubauen, weil ich mir denke, erstmal muss guter Content da sein, bevor ich dann tatsächlich in bezahlte Werbeaktionen gehe.
Ganz, ganz wichtig auch. Also für die auch zuhören, ganz klar, organisch ist das A und O. Und erst wenn ein organisches Posting gut funktioniert, kann man dann Ads-Budget draufwerfen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, aber natürlich auch, was die Content-Kreation, also wenn man, ich sage immer wieder mal, einmal im Jahr ein Fotoshooting muss halt auch mal gemacht werden. Ne? Also Videos mal erstellen zu lassen, gut, mache ich das einfach selbst oder wenn ich super viel Reichweite habe, vielleicht nehme ich doch einen Videografen an die Hand. Mache ich das Ganze jetzt irgendwie, wie ich früher mit dem Smartphone die Podcast, oder gehe ich dann doch besser in ein Studio, wenn so viele Leute zuhören? Und so tut man dann doch wieder ausloten, welche Strategie wie funktioniert hat. Wie viel Offline-Marketing machst du eigentlich, Corinna?
Also Offline-Marketing ist tatsächlich, wir sind ja beide im gleichen Unternehmernetzwerk drin. Da bin ich jetzt seit 15 Jahren dabei. Und tatsächlich ist das noch mein umsatzstärkstes Tool.
Ja.
Also tatsächlich so 70, 80% meiner Umsätze oder meiner Empfehlungen bekomme ich über unser Unternehmernetzwerk. Das ist tatsächlich immer noch von Leuten, die mich kennen, die mir vertrauen, die vielleicht auch meinen Koffer schon mal selber gekauft haben, die mich dann einfach weiterempfehlen.
Cool. Du warst ja auch, vor kurzem hattest du ja auch einen Messestand. Wie war für dich so ein Messestand auch? Also ich bin ja tatsächlich schon ein Fan von Offline-Marketing tatsächlich, aber wie ging es dir? Also Vorbereitung, natürlich auch Kosten, Nutzen. Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal unseren Zuhörern erzählen, wie für dich so Offline-Messe-Marketing ist.
Also ich habe festgestellt, das kommt doch ganz darauf an, mit was für Produkten du auf diesen Messeständen bist. Ich hatte ja gesagt, ich bin seit 33 Jahren selbstständig und hatte 25 Jahre ein IT-Systemhaus und habe damals auch, glaube 27 Messen besucht, von der CeBIT bis zur Baumesse in München und war ich überall unterwegs. Und was ich feststelle, ist tatsächlich, wenn du mit einem bestimmten Thema rausgehst, ist so ein Messestand wesentlich einfacher, als wenn du mit dem Bauchladen rausgehst. Also es ist tatsächlich im IT-Systemhaus haben wir ja haben viel angeboten. Und da war es tatsächlich teilweise ein bisschen schwieriger als jetzt, wie mit dem DSGVO-Erste-Hilfe-Koffer. Was bei so einem Messestand natürlich cool ist, ist dieser totale persönliche Kontakt. Die Leute lernen dich sofort kennen, die haben entweder gleich Vertrauen oder nicht. Du kannst sofort eine Ebene aufbauen. Und natürlich ist es ein Kostenfaktor. Wie groß ist der Stand? Was zahlst du? Wie viele Leute brauchst du? Übernachtungskosten und. Das muss jeder für sich rechnen. Macht es Sinn oder nicht? Wenn ich ein hochpreisiges Angebot habe, auf alle Fälle. Jetzt sage ich mal ganz provokativ, bin ich eine Kleinunternehmerin, die vielleicht selbst gestrickte Topflappen verkauft, da macht ein Stand vielleicht nicht unbedingt Sinn in der Größenordnung. Also das muss man einfach schauen. Aber ich finde es immer wieder spannend. Ich liebe es, weil ja, es ist auch ein Imagefaktor, oder? Also sehe ich genauso. Es ist einfach, wir wollen ja eine Marke aufbauen, wir wollen Image aufbauen und da gehört irgendwo so ein Stand auch dazu.
Ganz wichtig, ja, also ein Teil meiner OBC-Strategie ist ja auch Event-Marketing, dazu zählt ja auch Messen. Und ja, je nachdem, wie groß die Marke ist, kann das Ganze dann auch schon mal teuer werden, weil man natürlich dann das Image, was man hat, natürlich auch im Messestand hineintransportieren muss. Von A bis Z natürlich, von Infomaterialien bis vielleicht auch noch Giveaways, zieht sich dann das natürlich alles irgendwo hinauf. Das heißt, man muss da schon mit dem spitzen Bleistift auch kalkulieren, weil sonst überschlagen sich die Messen. Und ich finde es auch gut, dass du es erwähnt hast. Was die meisten überhaupt nicht mit bedenken, sind diese ganzen Nebenkosten wie Anreise, Hotel. Wenn Mitarbeiter mitkommen, deren Ausfallzeit oder Überstunden plus natürlich auch nochmal Übernachtung, Reisekosten. Das ist ja meistens, also ich muss feststellen, Standplatz mal zwei, dann bist du schon mal ganz gut dabei. Ich sage tatsächlich mal drei, wenn du einen ordentlichen Messestand haben willst, und dann weißt du grob, was du dann haben musst. Dann musst du eigentlich theoretisch Messestand mal sechs, musst du Umsatz machen, damit du überhaupt Spaß an der ganzen Sache gehabt hast. Das ist dann schon so eine Geschichte, wo es dann oft sich auch nicht mehr lohnt. Also ich betreue viele Kunden, die dann auch sagen, ja, da ist wieder eine Messe oder da ist wieder ein Event, wo wir was haben könnten, dann kalkulieren wir das Ganze durch und dann merkst du schon schnell, willst du es für ein Image machen oder willst du Umsatz machen? Und da musst du dich dann manchmal entscheiden für, wenn du dich fürs Image entscheidest, okay, so what? Also ist ja alles okay. Ich meine, das Geld muss raus, es darf nicht liegen bleiben, weil wenn es liegen bleibt, nimmst du das Finanzamt mit. Also ist ja auch okay. Nur halt nicht blauäugig rangehen. Ich habe auch schon viele Kollegen oder auch viele Bekannte gehabt, die wirklich auch ihr letztes Geld für eine Messe investiert haben, um dann zu sagen, ja, aber auf der Messe close ich so und so viel Umsatz, wo ich sage, ah, das ist schwierig, weil einen direkten Messeumsatz, da musst du schon einen Mitnahmeartikel haben, wo du sagst, das verkaufst du vor Ort und das ist dann auch immer nicht immer gegeben. Da wäre ich immer vorsichtig. Ist deine Erfahrung auch so?
Ja, also ich habe natürlich auch gleich direkte Umsätze auf dem Stand gemacht, aber eben nicht viele, sondern man darf ja auch eins nicht sehen, also nicht übersehen. Die Messe und die Kosten, die du angesprochen hast, ist das eine. Aber du nimmst dann einen Packen Leads mit und die musst du ja danach erstmal nacharbeiten. Das heißt, das ist ja auch wieder Arbeitszeit, die du ja auch wieder rechnen musst, bis es dann eventuell mal zum Closing kommt. Ne? Also, das ist ja nicht nur die Kosten, die ich jetzt sehe, die bei mir vom Konto weggehen, sondern es sind ja auch die Zeitkosten, die dann im Nachhinein noch sind.
Also ich muss tatsächlich zugeben, wir schaffen es nicht, überhaupt nicht, Leads abzuarbeiten. Also wir kriegen so viele Leads auf Veranstaltungen und Messen, dass wir eigentlich nur die abarbeiten können, die aktiv mit uns in Kontakt bleiben, weil wir gar nicht dieses Vertriebsteam haben, um das machen zu können. Also muss man ganz klar sagen, jeder, der jetzt draußen zuhört und sagt, er ist Vertriebler, wie kann das nur sein? Du lässt so viel Umsatz liegen. Naja, wir machen halt auch nur zweimal im Jahr überhaupt eine Promotion und für zweimal im Jahr brauche ich jetzt kein Vertriebsteam einstellen. Wir haben ja keine klassische Sales-Abteilung wie viele ja in meiner Branche üblich. Die haben ja in der Regel ein höheres Sales-Team als ein Coaching-Team. Und bei uns ist es ja tatsächlich nicht so. Und wir schaffen es tatsächlich ganz ehrlich nicht. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Deutschland-Tour, wo die abgeschlossen war, wir haben die Leute, die nicht aktiv wirklich was gemacht haben, die bei uns aktiv im System sind, fallen hinten drunter, kriegen wir gar nicht gewuppt, danach zu arbeiten.
Ja, weil das eine Menge Zeit und Arbeit ist, ne? Das muss man eben auch klar wissen. Es ist nicht nur die Messe und dann ist fertig und dann habe ich mein Geld im Kasten, sondern es ist eine Menge Arbeit, die noch hinten dran kommt.
Menge Arbeit, Menge Arbeit. Was steht bei dir so Social Media technisch noch dieses Jahr an? Du hast ja so ein paar Sachen, du hast gerade vorhin schon vor unserem Vorgespräch gesagt, hab, dass ein bisschen was geplant ist. Wie sieht so deine Planung bis Jahresende? Meine Halbzeit ist rum. Jetzt geht es um die nächsten nächste halbe Jahr.
Ja, also natürlich weiterhin meine Social Media Strategie ausbauen. Wie gesagt, du hattest mir ja auch einen Tipp für eine Strategie gegeben, für einen Abfragefragebogen auf der Webseite und zum Nutzen. Das wird auf alle Fälle noch erstellt. Dann werden wir auch noch ein bisschen an den einzelnen Postings natürlich arbeiten. Ich freue mich da dann auch schon auf das nächste Seminar mit dir, wo ich dann meinen Sohn, der bei mir auch mitarbeitet, mit dabei haben werde. Und ja, und wie gesagt, in Funk und Fernsehen rein, das ist noch ein Thema, was ich irgendwo schaffen möchte, dass ich das dann natürlich auch mit im Social Media, also es soll ja alles ineinander greifen, ne, das ist ja das Thema. Und das ist noch etwas, was noch ein bisschen zu verfeinern gibt.
Also wenn jemand von Funk und Fernsehen hier vielleicht gerade zufällig zuhört und sagt, das Thema Datenschutz ist vielleicht eine coole Story oder ich finde theoretisch auch deine Geschichte ist eine coole Story. Ich finde, es gibt ja wenig Unternehmerinnen, um es mal so pauschal zu sagen, auch wenn mich jetzt viele haten, aber es gibt ja wenige, die wirklich so kontinuierlich und so dauerhaft an ihrer Marke arbeiten und auch so zielstrebig sind, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, viele, die switchen ja immer ihre Businesses gefühlt wie die Sommer-Winter-Saison-Klamotten und wenige bauen ja langfristig wirklich einen Trust-Faktor auf. Und deswegen finde ich das schon sehr, sehr cool. Ich finde das eine sehr coole Story und ich glaube, dass du viel erzählen kannst. Also vielleicht hört da auch jemand zu, der sagt, hey, die Gründer wären ein ganz toller Gesprächspartner. Um dieses Gespräch herum befinden sich Links, wo man Kontakt mit ihr aufnehmen kann. Ebenso natürlich, wenn dir der Podcast gefallen hat, lass gerne 5 Sterne da. Support ist kein Mord. Hat dir der Podcast nicht gefallen oder du sagst, hey Markus, in der nächsten Folge sollte ich auf jeden Fall mit dabei sein, dann schreib mir eine E-Mail am podcast@markus-mensch.de. Und übrigens, die Social Media Revolution Community wartet darauf, denn die nächste Challenge steht an. Challenge, was heißt das? Ja, 30 Tage lang werden wir jeden Tag eine Aufgabe vergeben, um die ersten 10.000 oder vielleicht die nächsten 10.000 Follower aufzubauen. Die Challenge ist so aufgebaut, dass man wirklich jeden Tag einen Impuls kriegt, muss man abarbeiten, dafür bekommt man Punkte. Und natürlich, was wäre eine Challenge ohne einen Gewinner? Es gibt natürlich auch dann eine große Siegerehrung, wer diese Challenge gewonnen hat. Wenn dich das interessiert, schau auch hier um dieses Gespräch wird der Link zur Social Media Revolution Challenge sein. Schau einfach mal rein. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, kein Erfolg ist eine Absicht. Bis dahin immer schön erfolgreich bleiben.
Das war Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch. Werde aktiv für dein Marketing. Bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Strategiegespräch auf markus-mensch.de.